Wir brauchen überzeugte Europäerinnen und Europäer, denn es ist alles andere als selbstverständlich, wenn wir uns in der Welt umschauen, dass wir in Demokratie aufwachsen können, dass wir gemeinsame Werte auch als Europäische Union verteidigen und dafür leben.
Herzlich willkommen am Ballhausplatz, dem Podcast des österreichischen Bundeskanzleramts. Mein Name ist Amra Dučić und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen und sprechen über aktuelle Schlagzeilen. Am 9. Mai ist Europatag. In Folge 4 von Am Ballhausplatz begrüße ich Bundesministerin Claudia Bauer im Studio. In Zeiten von Krisen, Krieg und wirtschaftlichen Herausforderungen ist die Europäische Union wichtiger denn je. Was die Wahl in Ungarn bedeutet, warum die Europäische Union immer noch ein Garant für Frieden und Stabilität ist und wie sie sich auch auf die regionale Ebene auswirkt, darüber sprechen wir heute mit Europaministerin Claudia Bauer. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Am 9. Mai ist Europatag. Unter welchen Umständen erwarten wir heuer diesen Tag?
Der Europatag ist leider auch im heurigen Jahr unter schwierigen Rahmenbedingungen, wenn wir uns die geopolitische Situation ansehen. Es haben Konflikte leider auch im vergangenen Jahr zugenommen. Wenn wir an den Nahen Osten denken, wenn wir an den weiter bestehenden Angriffskrieg Russlands in der Ukraine denken und damit einhergehend auch eine sich verändernde Weltordnung. Und ich glaube, das ist spätestens auch der Zeitpunkt, wo wir wissen, dass Europa enorm unter Druck auch steht, dass Europa aber auch niemals ein Selbstläufer ist und dass wir alles unternehmen müssen, dass wir ja unsere Werte, die damit einhergehen, auch die Demokratie in Europa verteidigen müssen, dass wir uns auf unsere eigenen Beine auch stellen müssen, um ein starkes, ein selbstbewusstes Europa auch zu sein und eine Rolle in der Welt auch zu spielen und wahrzunehmen. Und das ist etwas, auf das wir spätestens auch beim Europatag im Mai immer aufmerksam machen sollten.
Welche Aktionen setzen Sie als Bundesministerin im Rahmen des Europatags?
Ich glaube, der Europatag ist die Gelegenheit, wo man auch auf die zahlreichen Errungenschaften der Europäischen Union mehr denn je aufmerksam machen sollte. Österreich ist jetzt seit knapp 31 Jahren Mitglied der EU und vieles hat sie ganz stark in unseren Alltag integriert, wird nicht mehr hinterfragt und ist schon fast zu selbstverständlich worden, dass wir ohne unsere Pässe mitzunehmen ins EU-Ausland fahren können, dass wir ja ohne Grenzkontrollen leben können, auch insbesondere in den Grenzgebieten in Österreich ganz relevant. Wir können studieren und arbeiten ganz problemlos im Ausland, bis hin dazu, dass es uns einen enormen Wohlstand auch gebracht hat. Seit unserem EU-Beitritt haben sich die Exporte in die EU vervierfacht und 70% unserer Exporte gehen in die EU. Also eine ganz starke wirtschaftliche Kraft, die da für den österreichischen Standard einhergegangen ist, wie wir Teil des größten Binnenmarktes der Welt geworden sind, Teil der Europäischen Union. Und diese Erfolgsgeschichte, die schreibt sich auch in Zukunft nicht von selbst. Also es sollte der Europatag irgendwie der Anlass sein, zu wissen und sich bewusst zu machen, was wir alles zusammen geschafft haben, aber auch den Blick für die Zukunft zu schärfen, was alles noch vor uns liegt, welche Herausforderungen wir gemeinsam hier auch lösen können und auch lösen sollten.
Sie holen ja auch viele, sage ich jetzt mal, positive Beispiele vor den Vorhang und verleihen auch den Europastaatspreis im Rahmen des Europatags, also in der Woche vom Europatag. Warum?
Der Europastaatspreis hebt ein besonderes Engagement für die Europäische Union, bei uns in Österreich auch hervor. Und ich glaube, es ist genau durch diese engagierten Menschen erst möglich, dass man auch mehr darüber spricht, was uns die EU im Alltag auch alles bringt. Und das ist etwas, was wir uns zur Tradition gemacht haben, dass wir in der Woche des Europatages auch den Europastaatspreis verleihen. Genauso auch ein EU-Frühstück mit jungen Menschen steht an der Tagesordnung bis hin zu Diskussionsveranstaltungen. Also ich glaube, im Europamonat Mai soll uns allen das bewusst sein und daran arbeiten wir, was auch für Errungenschaften durch die Europäische Union erst auch den Österreicherinnen und Österreichern zugänglich gemacht worden sind.
Engagierte Menschen gibt es ja in allen Regionen, Gemeinden. Welche Initiative hat da das Bundeskanzleramt?
Europa wird natürlich in den Regionen mehr denn je spürbar sein müssen. die wenigsten Ballungsräume sind direkt beispielsweise an den Staatsgrenzen. Und darum ist es immer auch eine große Investition in den ländlichen Raum, wenn wir an Infrastruktur denken, wenn wir an Versorgung in jeglicher Hinsicht denken, vom öffentlichen Verkehr, vom Individualverkehr bis hin auch zur Energie. Das ist etwas, was gerade auch durch den Beitritt zum Binnenmarkt, durch den Abbau von Handelshemmnissen und auch von Grenzen dazu geführt hat, dass gerade bei uns auch der ländliche Raum, die Bundesländer und die Gemeinden attraktiver geworden sind. Und da gibt es viele Initiativen und Projekte, die gerade auch durch die ländliche Entwicklung, durch eigene Förderungen seitens der Europäischen Union auch vor den Vorhang geholt werden und erst möglich gemacht wurden.
Europagemeinderäte waren ja eigentlich in Österreich, also war Österreich Vorreiter mit denen. Warum sind sie heutzutage noch immer so wichtig?
Unsere Europagemeinderätinnen und Europagemeinderäte sind so etwas wie die Botschafterinnen und Botschafter der Europäischen Union und auch der europäischen Idee, unserer europäischen Werte in unseren Gemeinden in Österreich. Und das ist ein absolutes Erfolgsmodell. Jedes Mal, wenn ich in Brüssel bin, fragen mich auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die das irgendwo gelesen haben, in unseren Zeitschriften, die wir beispielsweise hier auch herausgeben, dass Österreich da eine ganz eigene Struktur hat mit ehrenamtlichen Botschafterinnen und Botschaftern, wenn man so will. Und das ist, glaube ich, ein großes Erfolgsgeheimnis. Wir sollten die Europäische Union mehr denn je auch spürbar machen in den Gemeinden. Wir spüren ja tatsächlich die Auswirkungen und die positiven Errungenschaften tagtäglich. Aber ich glaube, auch darüber zu sprechen, wie es denn weitergehen kann, wie man die EU weiterentwickeln kann und welche konkreten Maßnahmen uns da helfen, auch zu hinterfragen, kommen denn tatsächlich die Zielsetzungen, die man sich vornimmt, beispielsweise den Standort zu stärken, zu entbürokratisieren, kommt denn das tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Oder muss man da nachschärfen, muss man besser werden, muss man klarer werden, einfacher werden? Ich glaube, das ist auch immer ein guter Testlauf für diese Dinge, dass man mit den Menschen auch in Kontakt bleibt. Und ich habe mir es auch zur Tradition gemacht, in den Bundesländern EU-Stammtische auch durchzuführen, haben jetzt schon einige stattgefunden, um auch den Kontakt zu den EU-Gemeinderätinnen und EU-Gemeinderäten, aber auch zu Schülerinnen und Schülern zu pflegen, weil die oft eine ganz andere Perspektive als geborene EU-Bürger auf die Themen haben auf europäischer Ebene als vielleicht jemand, wie ich, die nicht gleich mit keinen Roaming-Kosten aufgewachsen ist. Wir haben das damals nur bei der Matura-Reise befürchten müssen, dass die Handyrechnung enorm ausfällt. Und heutzutage ist es für Schülerinnen und Schüler selbstverständlich, wenn man die Grenze passiert, dass die Freiminuten und das Datenvolumen einfach so weiterläuft.
In Zeiten von Krisenkrieg und wirtschaftlichen Herausforderungen, warum ist die Europäische Union für die Bürgerinnen und Bürger in Österreich heute vielleicht wichtiger denn je?
Die Europäische Union ist bei uns nicht nur der Garant für Frieden. Das war ja auch der Gründungsgedanke und man hätte es nie für möglich gehalten, dass sie Partner wie Deutschland und Frankreich an einen Tisch sitzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist für uns aber über die Friedensidee hinaus auch ein ganz wichtiger Faktor für unseren Standort geworden. Österreich ist abhängig vom Export. Bei uns werden 2 von 3 Euros durch den Export verdient. Das heißt, viele Arbeitsplätze in Österreich hängen daran, direkt oder auch indirekt. Es hängt auch unser Wohlstand daran, wie weit wir uns auch der Welt öffnen. Und das beginnt in Europa. Und es war auch nicht immer selbstverständlich, dass wir so gute Partnerschaften und Beziehungen hatten. Österreich war viele Jahrzehnte eigentlich am Rande unserer Wertvorstellung, wenn man so will. Wir waren zwar immer im Herzen des Kontinents, aber der Kontinent war bis 1989 geteilt durch den Eisernen Vorhang. Und das ist etwas, das kenne ich nur aus Gesprächen mit meinen Eltern, wie sehr das auch Beziehungen mit Nachbarn, mit einem Nachbarland, mit einer Nachbarregion eingeschränkt hat und wie sehr erst durch den Beitritt zur Europäischen Union hier die Hürden gefallen sind, wie man enger zusammenwächst, wieder neue Chancen auch entstehen können für unseren Standort und nicht zuletzt eben auch durch den Binnenmarkt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als zugegeben hinnehmen in Zeiten wie diesen und wo wir mehr denn je auch dran arbeiten sollten, dass das auch weiterhin in die richtige Richtung geht. Das heißt, ich bin eine überzeugte Europäerin und gerade anlässlich des Europatages ist es, glaube ich, auch der richtige Anlass, dass wir den Blick nach vorne schärfen und uns gemeinsam auch für Verbesserungen einsetzen.
Vor kurzem fanden in Ungarn Wahlen statt und Peter Magyar konnte sich gegen Viktor Orban behaupten. Bringt das Ihrer Meinung nach einen Kurswechsel in der EU und was bedeutet das für die Beziehung zu unserem Nachbarland?
Die Wahlen in Ungarn sind ein ganz wichtiges Zeichen gewesen, ein ganz wichtiges Signal Richtung Europa gewesen, denn unsere Nachbarinnen und Nachbarn haben sich für eine deutlich proeuropäischere Ausrichtung als bisher in Ungarn auch entschieden. Und es ist auch ein Signal dafür, dass der Einfluss externer Akteure minimiert wird. Und ich glaube, das ist ein sehr stärkendes Signal. Wir sollten auch etwas draus machen. Und gerade als Nachbar von Ungarn vertieft es, glaube ich, auf vielen Ebenen nochmal auch unsere bilateralen Beziehungen. Wir hatten bisher gute Beziehungen. Und ich glaube, im Herzen Europas sollten wir hier auch mehr denn je zusammenhalten. Ich bin sehr gespannt auf die neue Zusammenarbeit, auch mit meinen neuen Pendants. Beispielsweise jetzt dann auch nach der Ernennung der Regierung in Ungarn, wer dann Europaminister auch wird. Ich glaube, das ist etwas, wo wir unsere Partnerschaften auch vertiefen sollten und gemeinsam wieder nach Lösungen für die Europäische Union, für die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger und damit für die Österreicherinnen und Österreicher und auch für die Ungarn sorgen sollten.
Sollte die EU Ihrer Meinung nach erweitert werden? Bemühungen gibt es ja von Ländern am Westbalkan, aber auch Ländern wie der Ukraine. Wenn ja, warum und unter welchen Voraussetzungen?
Ja, ich glaube, die EU-Erweiterung ist eines unserer wichtigsten strategischen Instrumente. Und das sollte man ganz gezielt auch in Zeiten wie diesen einsetzen. Ich weiß, dass die Skepsis der Österreicherinnen und Österreicher sehr groß ist, was die Erweiterung der EU betrifft. Aber es geht hier auch um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Wir haben vor über 20 Jahren das Versprechen gegeben, dass die Länder des Westbalkans, wenn sie bereit sind, Teil der Europäischen Union werden. Und eine Dynamik ist erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine wieder in dieses Thema auch hineingekommen. Und die Einflüsse externer Akteure, die Einflüsse von Drittstaaten, die es absolut nicht gut meinen mit der EU, die haben zugenommen in dieser Zeit, insbesondere auch am Balkan. Und natürlich ist da das Interesse sehr, sehr groß, einen EU-Beitritt dieser Länder auch zu verhindern. Und ja, Länder wie Russland oder die USA oder China behaupten sich hier ganz stark. Das heißt, wenn die EU hier ein Vakuum hinterlässt, dann wird es sofort von jemand anderem eingenommen. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit, es geht um Stabilität auf unserem Kontinent, es geht auch um Sicherheitspolitik, wo wir gut und eng zusammenarbeiten müssen. Und Österreich plädiert hier immer, wenn es um Erweiterung geht, für einen leistungsbasierten Ansatz. Das heißt, es gibt klare Regeln, die für alle zu gelten haben. Wir haben keine zwei Klassen von Beitrittsländern. Es gelten für alle die gleichen Regeln. Es müssen in allen Beitrittsländern erforderliche Reformen auch passieren. Und dann kann im Gegenzug beispielsweise auch durch graduelle Integration der Beitritt in Richtung Europäische Union auch erfolgen. Und da gibt es Länder wie Montenegro, die hier sehr gut dabei sind. Ein Land mit 650.000 Einwohnern. Und es würde uns sehr, sehr gut tun, wenn wir diese Erfolgsgeschichte auch weiterschreiben. Es hätte, glaube ich, einen wahnsinnig guten auch Einfluss auf die Nachbarländer Montenegros, auf die weiteren Länder des Westbalkans, wenn man sieht, diese Karotte wird nicht immer genommen, sondern es kann tatsächlich Realität werden, dass man Teil der EU werden kann. Und wir vertragen, glaube ich, auch ein Land mit 650.000 Einwohnern gleich einmal leichter als ein Land mit mehreren Millionen Einwohnern. Wir brauchen diese Erfolgsgeschichte ganz, ganz dringend. Und wenn ein Land alle Voraussetzungen erfüllt, das heißt innenpolitisch alle Reformen auch gesetzt hat, genauso wie außenpolitisch, glaube ich, dann sollten wir auch mit unserem Versprechen wahrmachen.
Warum braucht Österreich glühende Europäerinnen und Europäer und warum war in der Vergangenheit und ist auch in Zukunft die EU unsere Antwort auf Frieden und Stabilität?
Wir brauchen überzeugte Europäerinnen und Europäer, denn es ist alles andere als selbstverständlich, wenn wir uns in der Welt umschauen, dass wir in Demokratie aufwachsen können, dass wir gemeinsame Werte auch als Europäische Union verteidigen und dafür leben. Und das ist mehr denn je auch in Gefahr, weil leider die Zahl an Akteuren zugenommen hat, die es nicht gut meint mit der Europäischen Union. Und wir können aber nur gemeinsam stärker sein. Viele Probleme, die ein Land, auch ein Land wie Österreich mit 9 Millionen Einwohnern, nicht alleine lösen kann. Und die Antwort kann nur stärkere Zusammenarbeit in der Europäischen Union sein in den Fragen, die wir national nicht besser lösen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ja, nicht nur an Europa auch von morgen denken, sondern dass wir auch stetig daran arbeiten. Und als überzeugte Europäerin gehört es da für mich auch dazu, dass man auch kritisch hinterfragt, wenn sich Dinge in die falsche Richtung entwickeln. Wir verhandeln zum Beispiel im Moment das EU-Budget. Das ist etwas, wo wir ganz klar priorisieren müssen, wo wir nicht einfach sagen können, okay, dann erhöhen wir die Mitgliedsbeiträge, weil man schon auch die Frage dahinter stellen muss, was soll denn dann damit passieren? Wo können wir neue Prioritäten setzen? Wo braucht es vielleicht auch weniger EU? Wo können Nationalstaaten, Mitgliedstaaten besser Entscheidungen direkt vor Ort treffen? Wo sind einfach die Unterschiede auch größer? Und wo sollten wir uns zusammen, auch punkto Energieversorgung, wo sollten wir uns in Fragen der Sicherheit, auch in Fragen der Sicherheits- und Migrationspolitik mehr auf die Beine stellen? Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch darin abbilden sollte. Also wir brauchen definitiv überzeugte Europäerinnen und Europäer, die für die Europäische Union auch diese Vision weitertragen.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Bundesministerin. Das war am Ballhausplatz, der Podcast des Österreichischen Bundeskanzleramts. Alle Folgen finden Sie dort, wo es Podcasts zum Hören gibt. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.